Ja, Tag auch und herzlich willkommen zur letzten Nur der HSV Podcast-Folge im Jahr 2015. So kurz vor dem Jahreswechsel bietet es sich ja geradezu förmlich an, zurückzublicken auf das Kalenderjahr 2015. Das machen ja ganz viele Plattformen, eigentlich machen es irgendwie alle Plattformen, einige sogar in Gedichtform. Und auch ich habe mir natürlich überlegt, okay, Hopes, dann muss diese Nur der HSV Podcast-Folge ja mal besonders vorbereitet werden oder ich muss die besonders strukturieren. Und ja, habe mich dran gesetzt, habe verschiedene Ideen gehabt, monatlicher Rückblick oder pro Spieler oder pro Position oder wie auch immer. Und am Ende habe ich alles in die Tonne geworfen und habe gesagt, ey, das gibt's alles schon, besonders in Schriftform. Und das gibt's höchstwahrscheinlich auch besser, als ich es machen könnte. Also was soll's? Also vergesse ich jetzt mal diese gesamte Struktur und rede mehr oder weniger frei nach Schnauze. Wobei ich zugeben muss, dass mich ein besonderer Jahresrückblick schon stark beeinflusst hat und das war der von Daniel Jovanov auf goal.com. Viele von euch kennen höchstwahrscheinlich die wöchentlich erscheinende Kolumne von Daniel Jovanov ja, auf goal.com, wie gesagt, der jeden Dienstag über den HSV schreibt und was der jetzt so in den letzten 2 Wochen zum HSV geschrieben hat, das gebe ich zu, das deckt sich mit meiner Ansicht ja zu einem sehr hohen Prozentsatz. Und mir tut es natürlich ganz doll leid. Ich hatte vor kurzem eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich mich mit 2 Blogs beschäftigt habe, nämlich zum einen mit dem Matz-Up-Blog und zum anderen mit der HSV-Arena. Eigentlich hätte Daniel Jovanovs Blog auf goal.com da auch noch von mir dringend erwähnt werden müssen, habe ich leider nicht getan. Es tut mir leid, hole ich dann aber, wenn man so will, ja jetzt nach. Also es ist ein sehr lesenswerter Blog, eine sehr lesenswerte Kolumne jeden Dienstag auf goal.com. Und das, was er dort geschrieben hat, ja, das, wie gesagt, das kann ich zu einem großen Prozentsatz unterstreichen und das werde ich jetzt auch in den nächsten Minuten tun. Denn wenn wir jetzt zurückblicken auf das Kalenderjahr 2015, dann können wir mal das erste Halbjahr komplett abhaken und gucken eigentlich auf den 1. Juni 2015, das Relegationsrückspiel gegen den KSC. Wir haben wirklich eine katastrophale Rückrunde gespielt. Das einzig Positive, was man in der Rückrunde im Nachhinein sagen kann, ist, dass wir von dem Trainernovizen Peter Knebel erlöst worden sind, von Bruno Labbadia mit Eddie Sözer und ihrem Trainerstab. Und ja, das war letztendlich die Wende, die es gebracht hat, dass wir dann doch noch am letzten Spieltag mit ganz viel Glück, das müssen wir natürlich auch fairerweise sagen, mit ganz, ganz, ganz viel Glück noch die Relegation geschafft haben gegen einen starken KSC, der auch schon in Hamburg stark gespielt hat. 1-1 ging das Spiel aus und dann, wie gesagt, am 1. Juni dann das Rückspiel in Karlsruhe, lange Zeit 0-0. Dann geht Karlsruhe, ich glaube, es war in der 78. Minute oder so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich kann es jetzt hier auch nicht nachlesen, aber dann relativ in der letzten Viertelstunde geht dann der KSC sogar in Führung. Ja, und dann kommt sie natürlich, die 91. Spielminute, die, und man muss aufpassen, dass man da nicht zu sehr in Superlative greift, aber ich könnte mir gut vorstellen, die ich in meinem gesamten Leben nicht mehr vergessen werde. 91. Minute, der Schiedsrichter pfeift ein Handspiel, welches meiner Meinung nach kein Handspiel war. Dennoch schäme ich mich nicht für diesen Pfiff, weil leider wird dieses angebliche Hand, also der HSV-Spieler hat, ich glaube, es war Kleber, ich bin mir aber nicht ganz sicher, hat den KSC-Spieler einfach an den Arm geschossen. Also der konnte da gar nichts für. Aber das wird leider viel zu oft in der Bundesliga gepfiffen. Ja, nicht nur an dem Spieltag in dieser Minute, aber der Fußballgott wollte es so, dass auch da das dann gepfiffen worden ist. Und was dann kam, ist ja mittlerweile schon HSV-Geschichte, die sehr, sehr wahrscheinlich auch noch in 40, 50 Jahren erzählt wird. Ja, Marcelo Diaz, der angeblich zu Rafael van der Vaart sagt, Tomorrow, my friend, tomorrow, und spitzelt das Ding über die Mauer ins Netz. Und damit unentschieden, damit 1-1. Und was viel zu selten erzählt wird, ist, dass wir ja in der Verlängerung noch ein Tor geschossen haben. Ne? Kleber Reis auf Nikolai Müller, der dann zum 2:1 einnetzt und der HSV bleibt in der ersten Liga mit ganz, 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 ganz viel Glück. Jo, und anscheinend ist es so, dass nachdem wir das zweite Mal Relegation gespielt haben, hintereinander und das zweite Mal wirklich in allerletzter Sekunde noch von der Schippe springen konnten und noch in der Liga geblieben sind, anscheinend ist es ja wirklich so, dass dann die große Fangemeinde der HSV-Anhänger dann wirklich die Erwartungshaltung auf komplett Zero gestellt hat, auf komplett Null. Weil man sagt, okay, zweimal Relegation, gerade mal so eben geschafft, ja, da darf man nichts mehr erwarten. Und wenn man halt diese Nullerwartung hat, dann ist natürlich die zweite Hälfte des Kalenderjahres 2015 eine Erfolgsgeschichte, denn der HSV hat besser gespielt, Bruno Labbadia wurde Zeit gegeben, diese Mannschaft langsam zu entwickeln. Die Mannschaft, auch natürlich die Spieler, die auch durch die Relegation gegangen sind, viele von denen spielen ja noch auch in der aktuellen Saison, sind wirklich zusammengeschweißt durch dieses Erlebnis. Der HSV spielt besseren Fußball und am Ende der Hinrunde, am Ende des Kalenderjahres 2015, nach 17 Spieltagen, steht der HSV da mit 22 Punkten auf Platz 10 in der Mitte der Tabelle. Alles ist gut. Und noch einmal, nimmt man das erste Halbjahr 2015 als Maßstab, dann ist natürlich das zweite Halbjahr eine Erfolgsgeschichte und wir können alle wieder beruhigter schlafen und es bringt wieder ein bisschen mehr Spaß, sich den HSV anzugucken. Eine Garantie hat man weiterhin nicht. Das haben wir gerade beim letzten Spieltag gesehen gegen Augsburg. Ein Spiel, das wir niemals hätten verlieren dürfen, aber was wir nachher auch verdient verloren haben, weil Augsburg, obwohl sie eine Dreifachbelastung haben, dennoch mehr Kraft hatte und mehr Spielwitz und mehr Wille und dadurch auch das Spiel dominiert haben. Und ja, der HSV hat einfach nur schlecht gespielt und man fragt sich, wie kann das angehen, ne, wenn du nur einmal in der Woche spielst. Aber gut, der HSV hat natürlich auch viel Kraft gelassen in diesem gesamten Kalenderjahr. Oft waren wir auch vom ersten Minute an sehr aggressiv in den Spielen dabei. Was Bruno Labbadia gesagt hat, sieht man der Mannschaft an. Wir können nur Spiele gewinnen, wenn alle Spieler auch bei 100% spielen oder sogar ein bisschen drüber hinausgehen. Und wenn nur zwei, drei Spieler nicht die 100% abrufen, dann haben wir kaum eine Chance. Und ja, das Augsburg-Spiel war dann so ein Beispiel. Aber wie gesagt, wir haben viele Spiele sehr engagiert gespielt und dadurch uns diese 22 Punkte auch zum Teil erkämpft, aber auch zum Teil erspielt. Also der HSV spielt jetzt auch besser als noch in der letzten Saison. Insofern kann ich jeden HSV-Fan verstehen, der sehr zufrieden jetzt Weihnachten gefeiert hat und jetzt sehr zufrieden ins neue Jahr geht und sagt, HSV Platz 10 ist doch alles super. Ich kann das verstehen und ein Teil von mir denkt auch so. Aber es gibt auch diesen anderen Teil von mir, der halt sagt, so schön das alles ist, aber mit welcher Berechtigung fahren wir eigentlich unsere Erwartung auf Null? Der HSV hat in der Saison 14-15 den teuersten Kader der Vereinsgeschichte gehabt und ist am Ende in die Relegation gekommen und hat mit Dusel in der Verlängerung dann diese Relegation geschafft. Der Anspruch hätte ein ganz anderer sein müssen. Das erste Jahr unter der neuen HSV-Struktur, das erste Jahr unter Dietmar Beiersdorfer, Peter Knebel, war ein einziges Desaster. Der HSV oder die neue HSV-Führung hat aber aus diesem Desaster nicht gelernt, sondern hat dann im Sommer, nachdem man dann gerade mal eben die Klasse gehalten hat, im Sommer nochmal nachgelegt mit meiner Meinung sehr fragwürdigen Entscheidungen. Und alle, die genau wie ich auf HSV Plus gehofft haben, auf die Umsetzung von HSV Plus, darauf, dass wir auf junge Spieler setzen, auf Talente setzen, darauf, dass der HSV sich entschuldet Das alles ist nicht eingetreten und wurde auch im Sommer meiner Meinung nach, wenn ich das so drastisch ausdrücken darf, auch zu einem großen Teil mit Füßen getreten. Und man muss sich dann wirklich fragen, marschiert der HSV eigentlich in die richtige Richtung? Siehst du es nur ergebnisorientiert und vom Tabellenplatz auf Platz 10, dann kann man sagen, na gut, ist ja nicht alles falsch, was der neue HSV gemacht hat. Das kann man so sehen, wie gesagt, aber betrachtet man sich das Ganze mittel- und langfristig, da muss man schon die Frage stellen, wer ist das eigentlich, dieser HSV am Ende des Kalenderjahres 2015? Wir haben gesagt, wir wollen auf junge Spieler setzen und auf junge Talente. Und dann holt man irgendwie in der Winterpause einen Ivica Olic, der es dann irgendwie auch ja nicht bringt und man gibt für den auch noch Geld aus und jetzt im Sommer. Quatsch. Und jetzt in dieser Winterperiode soll er abgegeben werden, wohl auch zum Nulltarif. Das ist ja etwas, was auch in dieser Sommerperiode der HSV super gemacht hat, Spieler wie Maxi Beister oder Lasse Sobich einfach mal zum Nulltarif wegzugeben, teilweise denen sogar noch Geld zu geben, damit sie gehen. Das habe ich in keiner anderen Bundesligamannschaft, wenn ich ehrlich bin, so gehört. Und wenn es dann welche gibt, die sagen, ja gut, aber guck dir an, Maxi Beister ist in Mainz jetzt auch nichts geworden. Gut, er war auch stark verletzungsanfällig, hat auch wenig gespielt, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass der HSV am Ende diesen Kalenderjahres wohl, ich glaube, so ganz bilanziert, offiziell wurde es noch nicht, aber durch die Medien, darf man auch nicht mal alles glauben, was da steht, aber natürlich, aber durch die Medien geistert so eine Zahl, dass wir knapp 17 Millionen Schulden haben, also dass der HSV mit knapp 17 Millionen verschuldet ist. Und ehrlich gesagt, wenn du so hoch in einem zweistelligen Millionenbereich verschuldet bist, dann ist jeder Euro wichtig. Und dann hätte man auch für einen Maxi Beister vielleicht noch eine halbe Million oder eine Million bekommen können. Jeder Euro würde diesem HSV sehr helfen. Und das hat man nicht getan. Stattdessen hat man sich dann Spieler geleistet, wie zum Beispiel ein Aaron Hunt, der, glaube ich, 3 Millionen gekostet hat und der auch einer der bestverdiensten Spieler ist. Nun muss man sagen, auf der einen Seite hat Aaron Hunt, wenn er gespielt hat, auch ganz gut gespielt. Er hat das Spiel des HSV beruhigt. Er hat dem Spiel des HSV Struktur gegeben. Aaron Hunt hat besser gespielt, als ich das erwartet habe. Das kann ich absolut so sagen. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass Aaron Hunt in seinem letzten Jahr bei Werder Bremen und auch in seinem gesamten Jahr bei Wolfsburg mega verletzungsanfällig war, dass der in jedem Kalenderjahr knapp 200 Tage verletzungsbedingt gefehlt hat. Und nachdem er bei uns beim HSV gut eingeschlagen ist, hat er sich auch verletzt und ist dann im gesamten Kalenderjahr nicht mehr zurückgekommen. Ja, ich glaube, im letzten Spiel hat er dann mal wieder gespielt und da war seine Leistung unterirdisch. Gut, nach so einer langen Verletzung kann man auch sagen, das ist dann vielleicht mal so, aber nichtsdestotrotz. Wir haben uns hier einen alten, verletzungsanfälligen Spieler geleistet für 3 Millionen, der in seiner Bilanz 0 Tore und 0 Torvorlagen hat. Ja, und dann fragt man sich, auch wenn er auf dem Platz stand, dem Spiel ganz gute Struktur gegeben hat, aber hilft ein Aaron Hunt diesem HSV nach vorne? Ist es das, was HSV Plus wollte? Natürlich, genau das wollten wir nicht. Denn wir haben gesehen, als Aaron Hunt verletzt war, kam der Österreicher Gregoritsch ins Spiel. Da ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt, aber was hat der Junge für einen Elan? Was hat der für eine Energie und für einen Spielwitz? Und ja, auch wenn natürlich so ein junger Spieler noch immer mal wieder ein paar Spiele dabei hat, wo er nicht so effektiv spielt, so muss man sagen, ist das doch ein toller junger Spieler. Und wenn ein Aaron Hunt, das ist ja die Krux, ist ein Spieler wie Aaron Hunt nicht verletzt und er spielt, dann versperrt er jungen Talenten wie zum Beispiel so einem Gregoritsch einen Startelfeinsatz. Ja, und ist er verletzt, dann kriegt zwar dieser junge Spieler einen Startelfeinsatz, aber wir haben da einen teuren Spieler auf unserer Verletztenliste. Und wir haben 17 Millionen Schulden. Also da fragt man sich, macht so ein Transfer Sinn? Und ich sage, nee, macht er nicht, weil der HSV wird in den nächsten Jahren nur davon leben können, dass er viel mehr Geld verdient, als er ausgibt für Spieler. Und Spieler wie ein Gregoritsch zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Da kann der HSV fast nur gewinnen, wenn er diesen Spieler entwickelt. Entweder wird er einer der neuen Gesichter des neuen HSV und damit steht er vielleicht auch für eine neue erfolgreiche Phase dieses Vereins Oder aber, auch das ist, das wäre zwar schade, aber auch damit müssen wir stark rechnen, oder aber er garantiert uns im Sommer einen guten Transferbetrag. Und auch wenn uns dann nicht mehr weiterhilft, dann wird aber so ein Verkauf hilft dann, den HSV zu entschulden. Und darum muss es gehen beim HSV in den nächsten ein, zwei Jahren, dass wir dringend, dringend unsere Finanzen in Ordnung bringen. Und ja, wenn ein Aaron Hunt spielt, um das mal, also sagen wir jetzt mal, Aaron Hunt spielt in der Rückrunde absolut verletzungsfrei, ja, dann wird er auch ein paar gute Spiele für uns machen. Das ist ja gar keine Frage. Aber ein Gregoritsch wird sich nicht weiterentwickeln. Und entweder hilft er uns dadurch auch später nicht, oder aber er ist so gut wie nichts wert und wir können ihn auch nicht verkaufen. Also daher sehe ich so eine Verpflichtung eines Aaron Hunt als kritisch. Noch kritischer muss man sagen, wenn man schon so hoch verschuldet ist, wenn man Spieler wie Maxi Beister kostenfrei abgibt und sogar noch Geld hinterher schmeißt, weil man sagt, für solche Spieler gibt es keinen Markt. Wie kannst du dann bitte für 2,5 Millionen einen Ergänzungsspieler wie Sven Schiplock kaufen? Ja, der Sven Schiplock, der uns auch in dieser Hinrunde nicht begeistern konnte. Sven Schiplock ist bei uns genau das, was er in Hoffenheim auch war, nämlich ein Ergänzungsspieler, der uns aber 2,5 Millionen Euro gekostet hat und der uns ein Gehalt kostet. Und wir haben halt Spieler wie zum Beispiel Rudnev, der die gleiche Position bekleidet. Und mir kann doch bitte keiner sagen, dass wenn immer Rudnev statt Schiplock gespielt hätte, dass der HSV auch nur 1% schlechter wäre. Im Gegenteil, ein Rudnev hat ja im ersten Jahr gezeigt, dass, was er kann, aus welchen Gründen auch immer, die mir völlig fremd sind, hat er ja bei keinem Trainer dann irgendwie eine Chance bekommen. Muss ich natürlich als Podcast-Moderator auch zugestehen, da ich kein Fußballtrainer bin, das wird dann auch einen Grund haben, ja, wenn du keine Chance bei unterschiedlichen Trainern bekommst. Aber nichtsdestotrotz, der Mann ist doch besser oder Minimum genauso gut wie ein Schiplock. Und wenn du einen Rudnev auch noch förderst und auch noch unterstützt und ihm auch noch Mut zusprichst, ja, dann haben wir da so einen tollen Ergänzungsspieler, der dann ein Lazogga oder ein Olic, die ja so ein bisschen Stürmer 1 und 2 beim HSV waren jetzt im zweiten Halbjahr, dann kann so ein Spieler den auch immer noch gut ersetzen. Also ich denke, auch da hat der HSV Geld verbrannt, welches sie überhaupt nicht haben. Und Dietmar Beiersdorfer, Peter Knebel zeigen mir irgendwie, dass sie den HSV, glaube ich, nicht so führen, wie der HSV eigentlich geführt werden müsste. Na, da könnte ich noch ein Beispiel bringen. Wir haben, ich weiß jetzt gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, wir haben ja diesen türkischen Stürmer gekauft, der aber aufgrund unterschiedlicher Dinge, der ist irgendwie ja nicht spielberechtigt, glaube ich, für die zweite Mannschaft. Altintas oder wie der jetzt heißt, ihr wisst, wen ich meine. Wie gesagt, ich sitze jetzt hier nicht vorm Bildschirm und kann es jetzt nicht schnell nachlesen und habe mich ja ganz bewusst dafür entschieden, diesen Podcast mal frei nach Schnauze aufzunehmen. Also so ein Spieler wie Altintas, dieser junge türkische Stürmer, 19 Jahre alt, korrigiert mich, aber ich glaube, der hatte noch nicht eine Sekunde Spielpraxis oder wurde er in einem der letzten Spiele mal für eine Minute oder für zwei gebracht, irgendwie, wo ich dann so denke, okay, aber auch so ein Spieler ist doch dann ein Ergänzungsstürmer und ja, schmeiß den doch mal rein für die letzten 5 Minuten, wenn wir 0-2 zurückliegen oder wenn wir 2-0 führen. Also bring ihn doch einfach mal, gib dem mal die allerersten ja, Schritte in der Bundesliga. Und dann gucken wir, wie sich so ein Spieler entwickelt. Denn das, genau das sind ja Spieler, die den HSV in Zukunft letztendlich ausmachen sollen. Also das sind ja die Spieler, die entweder für die Raute wirklich durchs Feuer gehen und sagen, das ist der geilste Club der Welt und mal hier 2, 3, 4 Jahre Vollgas geben. Oder aber die sich so gut entwickeln, dass sie interessant sind für Mannschaften aus der Bundesliga zum Beispiel oder aus England, die vielleicht auch international spielen. Ne? Also Stichwort ist jetzt so ein Jonathan Tah oder ein Heung-Min Song, ja, in der jüngeren Vergangenheit. Ja, dass man sagt, okay, dann müssen wir solche Spiele abgeben, was immer wieder ätzend ist und doof, aber bringt uns dann natürlich Geld und hilft dann dem HSV deutlich schneller, sich zu entschulden und nicht mehr auf die Kühnis dieser Welt abhängig zu sein und nicht mehr irgendwelchen Privatpersonen für 1,75 Millionen irgendwie einen Prozentpunkt an dem HSV zu veräußern, den wir nie, nie, nie wiederbekommen und den du niemals, wenn es uns mal besser gehen sollte, vielleicht an einen großen Konzern verkaufen kannst, nach dem Vorbild von Bayern München, so wie es ja HSV Plus auch suggeriert hatte, vor der Ausgliederung. Also der HSV begibt sich hier in ein ganz schwieriges Fahrwasser. Und deswegen, na, jetzt ziehe ich mal hier auch kurz den Schlussstrich, deswegen kann ich zwar verstehen, wenn HSV-Fans am Ende der Hinrunde mit Platz 10 und 22 Punkten zufrieden sind und der HSV auch einen besseren Fußball spielt und wir endlich auch mal mehr Ruhe im Verein haben, das ist schon auch lobenswert. Aber das, was die HSV-Führung gezeigt hat, in diesem Kalenderjahr, besonders in der letzten Winterperiode und dann auch in der Sommertransferperiode. Ich muss sagen, das sehe ich alles sehr kritisch und auch nicht positiv. Und es sind keine positiven Anzeichen für 2016. Und es ist schwer vorstellbar, dass wenn Dietmar Beiersdorfer und Peter Knebel sich nicht mal jetzt schnellstens ändern und sich der Gegebenheit auch anpassen und wirklich viel mehr auf Talente setzen, dann wird es der HSV auch im Jahr 2016 sehr, sehr schwer haben. Denn ja, wir haben einen der ältesten Kader der Bundesliga, wenn du dann siehst, ne, ob wir es mit einer Aaron Hunt auflaufen, mit einem Adler mit dem, wie heißt der, Spahic und wie sie alle heißen, sind ja alles Spieler, wo man sagt, okay, die haben natürlich auch eine gewisse Klasse, das will ich denen nicht absprechen, wenn wir vielleicht verstärkt, ich sage ja nicht ausschließlich mit jungen Spielern, aber wenn wir noch mehr verstärkt mit jüngeren Spielern gespielt haben, hätten, dann wären wir vielleicht jetzt nicht mit 22 Punkten auf Platz 10, dann wären wir vielleicht auch mit, keine Ahnung, 18 Punkten, was weiß ich, eher wieder unter den letzten sechs der Tabelle. Aber die Frage ist, was für eine Perspektive hätten wir und wie können wir uns mehr aufbauen? Und da muss ich zugeben, habe ich jetzt schon ein bisschen, Angst ist das falsche Wort, aber ich werde mit großem Interesse verfolgen, was jetzt im Januar passiert bei der Wintertransferperiode. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hoffe, es passiert nicht viel. Und der HSV wird in Ruhe weiterarbeiten, denn ich glaube, genau das braucht die Mannschaft. Und ja, und dann hoffe ich mal für 2016, das ist jetzt so, dann komme ich jetzt schon zum Ende dieser Podcast-Folge, dann hoffe ich oder dann wünsche ich mir für 2016, dass die Rückrunde ähnlich verläuft wie die Hinrunde und dass wir dann auch auf einem relativ gesicherten Tabellenplatz sind. Ich persönlich rechne nicht mit Europa, wohl wissend, dass wir, glaube ich, nur 4 der 5 Punkte von einem europäischen Platz entfernt sind. Und wir wissen alle, gegen Hannover, das Ding hätten wir gewinnen müssen, gegen Mainz hätten wir gewinnen müssen. Also ich sag mal, 5, 6, 7 Punkte hätten wir locker mehr auf dem Konto gehabt, ohne uns doll anzustrengen. Und dann wären wir vielleicht jetzt auf dem europäischen Platz. Und natürlich, wenn es bestmöglich verläuft, könnte das auch in der Rückrunde passieren. Aber wir müssen auch aufpassen, ne? Wir starten die Rückrunde mit einem Spiel gegen den FC Bayern München. Dann müssen wir zu Stuttgart, die sich jetzt wieder berappelt haben, die den Trainer jetzt fest engagiert haben. Also da haben wir auch alles andere als locker gewonnen. Und dann könnte es nämlich gut sein, wenn wir zu schnell nach oben gucken, dass wir dann schon im Ende Januar, Anfang Februar schon wieder dann eher im Tabellenkeller sind. Auch das ist ja möglich. Insofern denke ich, sowohl nach oben als nach unten blicken. Das eine mit viel Vorfreude, das andere mit einem gewissen Respekt und Angst. Aber dann auch definitiv mit weiterhin viel Demut und mit viel Fleiß durch die Rückrunde gehen. Und ja, wenn wir dann auf Platz 10 nachher landen sollten, wäre ich damit ganz zufrieden. Und dann müssen wir natürlich schauen, welche Spieler haben sich gut entwickelt, welche Spieler sind dann, ich meine, für den HSV ist kein Spieler unverkäuflich bei den Schulden, die wir haben. Ja, ist ja noch die Frage, ob man überhaupt die Lizenz bekommt, aber welche Spieler, sag ich mal, sind gefühlt dann unverkäuflich, weil sie ja zum neuen Gesicht des HSV beitragen und welche Spieler sind halt so, dass man sagt, ähnlich wie ein Çalhanoğlu, ein Son, ein Tah, dass wir die dann halt auch abgeben, um dann die Finanzen besser in den Griff zu bekommen. Ich bin gespannt und ich hoffe auch nicht, dass der HSV weiter Harakiri mit den Anteilen des HSV betreibt und dass wir jetzt nicht irgendwelche Spieler kaufen, irgendwelche Namen kaufen, sei es in der Winter- oder auch nachher in der Sommertransferperiode, irgendwelche Namen kaufen und dafür ein Herr Kühne oder andere Menschen noch mehr Einfluss nehmen können auf den HSV. Das wäre nicht schlecht. Und ich habe noch einen ganz besonderen Wunsch, aber ich glaube, der wird auch schwer sein zu erfüllen. Ich würde mich freuen, wenn natürlich Also der erste Wunsch ist hoffentlich nicht schwer zu erfüllen. Ich würde mich freuen, wenn wir mit dem Trainer, mit dem wir jetzt den Jahreswechsel begehen, dass das auch der gleiche Trainer ist, mit dem wir dann den Jahreswechsel 16-17 begehen. Also dass Bruno Labbadia über die Saison hinaus bleibt und dass wir endlich mal wieder Ruhe auf dieser Position haben. Und dann hoffe ich einfach, dass entweder Peter Knebel ersetzt wird oder Peter Knebel einen deutlich besseren Job macht. Ich traue dem Mann leider wirklich nur noch sehr wenig zu. Ich finde ihn gar nicht so unsympathisch. Ich finde auch, was ihn in diesem Kalenderjahr mitgespielt worden ist mit der Rucksackaffäre, das ist auch schon ein Stück weit böse. Da hat er sicher auch einen gewissen Anteil an dieser Misere, aber ich glaube, das wird auch medial und von denen, die ihm negativ gestimmt sind, auch zu sehr aufgebauscht. Also diese gesamte Rucksackgate ist natürlich eine schöne mediale Geschichte, aber ist auch ein bisschen böse ihm gegenüber. Das meine ich gar nicht, aber er hat mir halt in diesem Kalenderjahr zu viele falsche Entscheidungen gefällt. Ich fand auch seine Entscheidung, sich auf den Trainerstuhl zu setzen, war völlig fatal und da hat er sich für mich auch bis heute nicht erholt und ist da für mich ein bisschen verbrannt. Also ich hoffe, dass wir auf dieser Position noch einen personellen Wechsel haben, eine Person finden, der ich auch wieder zutraue, dass sie, sage ich mal, dieses Fußballbusiness wirklich gut versteht, den HSV gut versteht und dafür sorgt, dass wir in 2 Jahren, 3 Jahren eine deutlich entspanntere finanzielle Lage haben. Ja, und wenn Peter Knebel nicht ersetzt wird, dann hoffe ich, dass er halt lernt aus dieser Kritik, die ihm da um die Ohren, also um die Ohren geschmissen worden ist, und leider ja zum größten Teil auch zu Recht, und dass er da lernt und einfach seinen Job besser macht. Das wäre dann ja auch okay. Ja, was wünsche ich mir noch? Neuen Pressesprecher. Das wäre mal gut beim HSV. Also, wenn Sie diesen Pressesprecher mal ersetzen würden. Das wäre auch mal ein Wunsch. Aber ich merke schon, Weihnachten ist vorbei, die Zeit der Wünsche ist vorbei. Belassen wir es dann damit. Ich bedanke mich für ja, euer Ohr, dass ihr jetzt hier knapp eine halbe Stunde zugehört habt. Ich wünsche uns allen natürlich ja, einen tollen Jahreswechsel und dann ein gutes, erfolgreiches und natürlich aus HSV-Sicht sportlich befriedigendes und auch mit schönen Spielen und tollen Ergebnissen gesegnetes neues Kalenderjahr und uns allen, ich weiß, es klingt so ein bisschen altherrenmäßig, aber gut, es ist halt so, wenn man ein bisschen älter wird, dann weiß man, egal was man sich zum Jahreswechsel wünscht, es ist alles nichts wert, wenn man nicht gesund bleibt. Und deswegen wünsche ich uns natürlich in allererster Linie auch viel Gesundheit und ein glückliches, gutes 2016. Ich werde, wenn ich denn weiterhin darf, werde weiterhin wie gehabt an eurer Seite sein und freue mich auf ein intensives Jahr 2016 mit euch an meiner Seite und mit dem HSV. Vielen Dank für euer Ohr, nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.